Wir reden heute über eine Hundewiese, über eine störrische Behörde und über die Bombennacht am Bram.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten Allgemein. Heute mit meinem Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Harald Landgraf.
Guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir starten mit einer Geschichte, die jetzt in den letzten Tagen ziemlich Wellen geschlagen hat, zumindest bei den Hundebesitzern in Herten. Es geht um die Hundewiese, die seit vielen, vielen Jahren schon diskutiert wird. Und du hast es so wunderschön verglichen in deinem Kommentar, was fast schon wie das Endlager für Atommüll wird
einfach
darüber
nicht
gesprochen.
Zu finden, ne?
Genau, also es gibt 1000 Orte, aber keiner soll es werden irgendwie. Jetzt gibt es eine neue Lösung wieder, einen neuen Vorschlag. Erzähl mal, Joachim.
Jo. Hat übrigens nicht nur bei Hundehaltern, ich glaube sogar mehr bei Politikern für Wirbel gesorgt. Die sind alle schwer dabei, auf Facebook zu kommentieren und sich gegenseitig vors Schienbeinchen zu treten. Naja,
das tut also, doch weh.
Der Fred Toplak hatte vorgeschlagen, das war schon im Mai, einfach die einen Bolzplatz, einen großen Bolzplatz, also richtig 3000 Quadratmeter groß, größer als die normalen kleinen, mit einem Zaun zu versehen, weil der schon von drei Seiten umzäunt ist, da dann eben die entsprechenden Hundehygieneartikel, ne, ihr kennt die schwarzen Kackbeutel,
genau,
zur Verfügung zu stellen, eine Zugangsschleuse da reinzubauen und fertig. Und fertig hätte den Charme, Herten hätte dann eine Hundewiese und muss gerade mal 30.000 Euro investieren und man muss nicht lange planen, suchen, Bodenproben nehmen und weiß der Kuckuck, was man sonst alles so macht. Ne? Also sonst sind ja alle Bauvorhaben immer ein jahrelanges Unterfangen.
Ja, das hatten wir ja vor ein paar Jahren schon mal, da war ja die alte Rollerbahn oben.
Genau, am Eppelicher Weg.
Genau, die war im Gespräch und das wäre deutlich mehr Arbeit noch gewesen.
Diese ja, ganze da hat Beton man nämlich dann Bodenproben genommen und festgestellt, oh, da müssen wir den Boden austauschen.
Erst weil es ja eine Betonfläche auch ist. Also
ja, aber darunter liegt halt
noch mehr Mist.
Krams.
Also okay.
Krams, der da nicht hingehört. Ich glaube, Bergbauhinterlassenschaften. Ich glaube, da ist irgendwas abgekippt worden, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, nett.
Auf jeden Fall wäre das teuer geworden. Und dann hat man davon Abstand genommen und hin und her. Es ist wirklich ein bisschen wie diese Atommüll-Endlagersuche. Man kommt nicht zu Potte. Ne? Und das seit, ich weiß nicht, weit über 10 Jahren. Wenn ich jetzt bedenke, Herten hat paar tausend, ich habe die Zahl gerade nicht parat, ein paar tausend Hundehalter, die jedes Jahr Hundesteuern bezahlen. Da hat man schon so eine gewisse Anspruchshaltung. Natürlich ist die Stadt nicht in der Pflicht, die muss das nicht tun, aber man sollte doch vielleicht, ne?
Würde ich jetzt mal denken. Also wenn ich für irgendwas Steuern zahle, dann erwarte ich auch, dass ich irgendwie was zurückkriege. Das muss ja jetzt kein Luxus sein, aber zumindest irgendwie was.
Ja.
Und gerade bei der Hundesteuer, wo du gerade sagtest, sie ist nicht zweckgebunden, ne? Also müsste man nicht, aber schön wäre es schon.
Ja, schön wäre es schon, ganz genau. Da sind sich im Grunde wohl auch alle einig, aber das ist so eine unterschiedliche Prioritätenfrage. Ne? Für manche steht dieses Thema weiter vorne, zum Beispiel für die Top-Partei. Für andere steht es weiter hinten, zum Beispiel für die SPD, die jetzt auch im Rat dagegen geredet hatte, gegen diesen Vorschlag. Übrigens, das Argument der SPD war, man darf den Kindern nichts wegnehmen, den Kindern und Jugendlichen, also denen nicht einen Bolzplatz wegnehmen, und den Hundefreunden sozusagen zuschieben.
Ein Bolzplatz, der aber nicht wirklich genutzt wird, oder?
Ja, das
der
stimmt.
Der auch zu teuer wäre zu sanieren.
Das auch.
Ja, also ich habe mir das Ding natürlich angeguckt, bevor ich drüber geschrieben habe. Der liegt halt im Bakumatal, dieser Platz. Das ist diese Grünanlage, die sich praktisch von der Rosa-Parks-Schule im Norden, also von der L511, durchzieht am künftigen Bauplatz der Rosa-Parks-Schule vorbei. Und dann weiter Richtung Copacabacum und im Süden Richtung Feldstraße über den Knöchel. Also ein ziemlich langes Grüngebiet, ne? Kennt man ja als Härtner vielleicht von Spaziergängen. Sehr schön, finde ich übrigens. Ja. Fast wie so ein kleiner Schlosspark. Und da drin eingesprengselt sind Spielplätze und Bolzplätze und sowas, so Kleinigkeiten. Jugendzentrum Nord ist ja auch in der Nähe.
Und Minigolf nicht zu vergessen.
Wie bitte?
Minigolf nicht zu vergessen.
Ja, ganz genau, liegt auch da unten am Rand. Und dieser Bolzplatz hat den Vorteil für, wenn man da was Neues machen will, dass er jetzt wenig genutzt wird. Ne? Dann kann man sozusagen den Jugendlichen was wegnehmen, weil sie es gar nicht nutzen. Ja, das ist aber vielleicht zu einfach gedacht gewesen vom Bürgermeister, weil natürlich gibt es immer Interessen und auch Bedenken. Mhm. Die Bedenken gehen jetzt in die Richtung, ja, da liegt aber auch Asche.
Mhm. Ne? Also war rote, ursprünglich mein Ascheplatz.
Ne? Genau, rote Asche. Ich habe als Jugendkicker auf rote Asche gespielt. Meine Knie zeugen noch davon. Ah,
die knirschen noch.
War ja damals überall so.
Ja, genau. Nichts mit Kunstrasen und so. Früher waren wir noch harte Kerle. also diese Asche ist nur, ich weiß nicht, vor 5, 6 Jahren oder so ist das Ding angelegt worden oder noch länger her. Also vor mehr als 5, 6 Jahren angelegt, das ist garantiert. Die ist inzwischen überwuchert von reichlich Gras und Klee. Ich war auch mal Hundebesitzer und finde den Platz so, dass ich meinen Hund da bedenkenlos drauf laufen lassen würde. Trotzdem gab es auch im Rat da wieder Bedenken und jetzt auf Facebook in dieser Politikdebatte auch, ob man Hunde auf Asche laufen lassen sollte. Ne, wäre doch besser, wenn man da eine richtige Wiese anpflanzt. Das hieße aber wieder Bodenaustausch und anpflanzen und das dauert und so weiter. Tja, da ist jetzt, weiß ich auch nicht, was besser ist. Ich werde in dem Fall mal dafür, einen einfachen Vorschlag sofort umzusetzen, statt dann noch lange hin und her zu diskutieren.
Ja, weil sonst wird er so lange zerredet, bis das Thema wieder erledigt ist, ne? Und dann der nächste Vorschlag kommt.
Ja. Ich finde auch, an Ersatz sozusagen für Jugendliche arbeitet unter anderem Vestia Disteln, gerade mal 500 Meter entfernt, in der Nähe der Vestia-Plätze, praktisch zwischen Vestia-Platz an der Fritz-Erler-Straße und Rosa-Parks-Schule, bauen die ja so einen Trainings-Bolzplatz mit Überdachung, sehr schick. Paddeln kann man da wahrscheinlich auch, ist sehr in. Und ich glaube, das wird viele Jugendliche anziehen und begeistern. Ja.
Aber das ist jetzt nur verschoben auf September erstmal. Die Stadt genau, soll ja noch was ausdifferenzieren, oder?
Genau, der Rat hatte in so einer Hin- und, nicht der Rat, das war noch der Ausschuss, der Stadtplanungsausschuss, hatte in so einer etwas wilden Hin- und Her-Diskussion offensichtlich keine Mehrheit für nix und hat sich dann entschieden, nicht zu entscheiden und der Stadtverwaltung ein paar Arbeitsaufträge zu geben.
Okay. Wie man das so macht, wenn man nicht vorankommt. Ja,
genau, die Arbeitsaufträge heißen: Liebe Stadtverwaltung, macht erst mal eine Anwohnerbefragung.
Ach Gott.
Das finde ich, ich habe es auch so kommentiert. Die Stadt plant direkt daneben, die Rosa-Parks-Schule neu zu bauen. 1100 Schüler, eine riesige Sporthalle mit riesigen Parkplatz und riesig Verkehr. Das hat Auswirkungen auf die Anwohner. Dieser Hundeplatz, der hinter Bäumen und Büschen versteckt, den sieht kein Mensch. Wenn da ein Hund bellt, hört den wahrscheinlich noch nicht mal ein Mensch.
Die laufen da ja so rum, die Hundehalter und die Hunde.
Ja, ja, die sind eh schon da, genau.
Es wird sich ja faktisch nicht viel ändern.
Also da jetzt eine Anwohnerbefragung, ich habe kommentiert, die Stadt würde sich, also die Befrager würden sich möglicherweise etwas lächerlich machen.
Ja, ich frage mich auch, was für einen Sinn und Zweck das am Ende hätte. Egal, was jetzt als Ergebnis bei rauskommt, ja. Inwiefern wäre das relevant?
Tja, das ist eine interessante Frage, Stefan.
Aber welcher Anwohner würde denn darauf antworten, wenn er keinen Hund hat? Gerne, mach doch. Natürlich sind die immer gegen Baustellen.
Also das Problem, ja, oder sagen, mir ist egal.
Also. Ich glaube, das Problem ist, wenn ich irgendwas bauen, verändern, umgestalten will als Stadtverwaltung und ich frage die direkten Anwohner, wollt ihr eine Veränderung?
Nein.
Ich werde in den meisten Fällen Nein kriegen.
Klar.
Aber muss mich das leiten als Stadtverwaltung, wenn die Anwohner, sagen wir mal mehrheitlich, ist ja auch die Frage, wie weit ziehe ich den Kreis, ne? Angenommen, ich frage nur die in der ersten Reihe Löwenzahnweg und da sagt dann 60% der Leute, die da wohnen, also vielleicht 8, sagen, nö, finden wir doof und 40%, also dann 4, ich weiß nicht genau, sagen, nö, mach mal, dann haben wir 60-40 dagegen und soll ich dann als Stadtrat sagen, nee, das machen wir nicht, weil 8 Leute waren dagegen?
Ja, das.
Also, was da eine Anwohnerbefragung wirklich an Erkenntnisgewinn bringen soll, weiß ich nicht.
Ja, ist nur wieder Aufwand und Geldverschwendung letzten Endes. Oder Geldaufwendung.
Jetzt gesagt, wenn ich sowas schreibe, kriege ich immer böse Facebook-Kommentare.
Ja, aber wenn wir jetzt tatsächlich mal davon ausgehen, es sind nur eine Handvoll Leute letzten Endes. Ich weiß nicht, ob das so repräsentativ ist gegenüber dem Rest der Stadt und die es tatsächlich betrifft dann am Ende.
Einen interessanten Punkt hatte die CDU als Argument, warum so eine Befragung unheimlich wichtig und sinnvoll wäre. Nämlich die Erfahrung aus dem gerade eben erfolgreichen Bürgerbegehren wegen dem Supermarkt. Ja. Da hatte ja auch eine Ratsmehrheit gedacht, ja, der Plan scheint mir fundiert genug, um ihn zumindest erstmal auf den Weg zu bringen. Und dann stellte sich raus, im Herthener Norden gibt es eine große Zahl von Leuten, die das anders sehen.
Aber da waren es auch 4.000.
Ja.
Und nicht geschätzt eine Handvoll, sag ich jetzt mal.
Ja, was weiß ich, offenbar befürchtet man jetzt im Rat, dass wenn man irgendwo irgendwas baut, sofort eine Bürgerinitiative aus dem Boden schießt, wie der berühmte Pilz.
Sehr seltsam. Gab es noch Inhalte, was die Stadt nacharbeiten sollte?
Ja, sie sollte sich mal überlegen, ob da nicht Rasenpflanzen sinnvoll wäre. Und sie sollte überlegen, wo man Kindern einen Ersatz, also Kindern und Jugendlichen, einen Ersatz dafür schafft, dass man diesen kaum genutzten Bolzplatz wegnimmt.
Ersatz dafür, dass es was Neues gibt, was auch ungenutzt bleibt? Also
nee, da, also die Idee, ich glaube, es ist auch so, der Herr Toplak sagt, der Platz wird nicht genutzt. Ne, er kennt den seit 3 Jahren, guckt da immer wieder, geht da mit seinem Hund, ich glaube, verbotenerweise hin. Hunde dürfen da nämlich nicht.
Zumindest nicht frei.
Hat da nie einen Jugendlichen gesehen. Ich übrigens auch nicht, ich war allerdings auch nur 2-mal da. Ja. Und es gibt andere im Rat, die behaupten, sie hätten da schon mal Jugendliche gesehen. So, das ist alles nicht repräsentativ. Der ist also, sagen wir mal, kaum genutzt.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an die verlassenen Sportplätze da an der Stelle, wo die neue Feuerwache von Schwerlebeck hinkommen soll. Da gab es ja auch eine Reihe von Sportplätzen, die ziemlich daneben aussehen, wo auch nie einer zu sehen war. Also wer spielt denn gerne auf betonähnlichen Untergrund?
Ja, wobei, sagt dann man Langenbochum nicht. Also die haben damals zumindest immer gesagt, wir brauchen das, das ist eine wichtige Fläche. Ich glaube, die wurde jetzt in dem Zuge, weil da halt dann dauerhaft gebaut wird, wurde da nicht mehr viel dran gemacht an den Plätzen jetzt in den letzten Jahren. Mhm. Also ich war vor, ich glaube, 6 Jahren oder schon mal da drauf. Da sahen die noch deutlich besser aus.
Okay.
Zwar jetzt auch nicht super gepflegt, aber halt so, dass man sie tatsächlich nutzen konnte.
Ja.
Aber
zu den Sonderaufträgen für die Stadtverwaltung.
Ja.
Es gibt einen Platz, der praktisch noch offen in diesem ganzen Spiel ist und da hatte die SPD großes Interesse dran. Das sind nämlich die aufgegebenen Tennisplätze des Vereins Tennisfreunde Herten, die ebenfalls in diesem Gebiet liegen. Die wurden zum Januar dieses Jahres aufgegeben und liegen da jetzt eingezäunt und verlassen vor sich hin. Und da könnte man doch vielleicht einen Bolzplatz dann hinmachen, meint die SPD vielleicht. Also soll sich die Stadtverwaltung mal konzeptmäßig überlegen. Man hört allerdings bei konzeptmäßig überlegen, das geht alles dann nicht ganz so schnell wie eben einfach einen Zaun ziehen und fertig ist die Hundewiese.
Aber wenn man so überlegt, wenn man jetzt schon sagt, wir wollen Anwohner befragen und auf der anderen Seite sagt man, der wird kaum genutzt, aber so wirklich belastbare Zahlen haben wir nicht. Wäre es dann nicht cleverer, vielleicht erstmal die Energie und das Geld da reinzustecken, zu überprüfen, ob dieser Bolzplatz tatsächlich genutzt wird und wenn ja, wie viel? Weil ich glaube, dann hätte man doch eine viel bessere Grundlage zum Diskutieren, bevor man jetzt zu Anwohnern geht und sagt, hör mal, wir wollen dies und das und jenes machen, wissen aber eigentlich gar nicht, ob der genutzt wird.
Wie überprüfe ich, ob ein Bolzplatz genutzt wird?
Das ist die andere Frage, aber das
kann man. Wir haben im Moment Tageslichtzeiten von 5.30 Uhr bis, ich glaube, 22.30 Uhr.
Ja, du kannst es nicht verlässlich machen, aber ich glaube, du könntest zumindest mal so stichprobenartig Erhebungen machen.
Ja, ist okay, die Stichproben mache ich. Ich gehe heute wieder hin.
Aber ich frage mich ja auch, ich meine, wenn wir bei Erhebungen sind, wer weiß denn, ob so ein eingezäunter Hundeplatz überhaupt genutzt wird dann von den Haltern?
Das weiß man also, genauso wenig.
Ich kenne Plätze von anderen Städten in Stadtparks, da ist nirgendwo einer.
Ne? Ja. Und da kommen die Leute auch klar irgendwie.
Vielleicht kommen wir zu einem wenig genutzten Bolzplatz und dann zu einem wenig genutzten Hundeplatz.
Also eine richtig schöne Freilaufwiese ist attraktiver. Die kenne ich aus dem Gelsenkirchener Nordsternpark. Die wird auch viel genutzt da. Da laufen die Hunde richtig fröhlich rum.
Und wir haben ja in der Stadt durchaus eine Fläche für Hunde, ne?
Ja, im Schlosswald soll es eine inoffizielle, sagt der Revierförster Matthias Klar, eine inoffizielle Hundeauslaufwiese geben.
Die ist aber dann ein bisschen am AA der Welt, ne?
Ja, also die nicht ist, immerhin im Schlosswald, weiter südlich von den Schlossseen da
gelegen.
Müsste das sein? Genau, weiß ich das allerdings auch nicht. Und da heißt es ja, die Leute sollen aus eigener Verantwortung heraus die Hunde dann unangeleint laufen. Das heißt, nur die Hunde, die wirklich aufs Wort hören, sollen da laufen, weil im Wald an sich ist natürlich Leinenpflicht.
Ja, aber das ist jetzt auch nicht großartig versteckt oder so. Das ist so ich war da schon mal. Also da geht direkt ein großer Weg lang. Also das ist jetzt.
Und weißt du, ob das benutzt wird?
Ja.
Mit Hunden?
Mit Hunden. Vor allen Dingen mit Hunden.
Ich sollte man die mal fragen. Also nicht die Hunde, sondern die Hundehalter.
Vielleicht sagen die Hunde auch was. Das ist auch eine Geschichte.
Jedenfalls gibt es momentan ziemlich viel Bohai um 30.000 Euro für eine Hundewiese. Ja. Ich fände es ja gut, wenn man dieses Thema endlich mal abgeräumt hätte.
Ja. Ja.
Ob die dann genutzt wird oder nicht, sieht man ja. Und dann kann man sie von mir aus auch in drei Jahren, wieder einstampfen. Und was auch immer da drauf machen.
Dann warten wir es mal ab im September.
Notfalls einfach Rasen pflanzen.
Genau. Wäre das Einfachste.
Oder eine Streuobstwiese.
Ja.
Ja, oder generell erstmal da Rasen pflanzen. Im Notfall kann man dann ja auch auf Rasenfußball spielen.
Auch Rasen. Das.
Ich würde da nur nicht so wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Das ist dafür, das ist so ein niederschwelliges Ding. Ich finde, der Charme liegt gerade darin, dass es niederschwellig ist und man einfach gucken kann, funktioniert es oder nicht.
Und es muss ja auch nicht kompliziert und luxuriös sein, es reicht simpel, fertig. Ja. Naja, wir werden es weiter verfolgen. September könnte dann die nächste Runde entscheiden. Ich will es nicht, ich glaube nicht. Aber es wird weiter diskutiert werden.
Das Ganze hat auch so eine Komponente. Die Idee kommt von Fred Toplak. Mhm. Und im Moment scheint mir das so zu sein, dass im Rat diverse Fraktionen erstmal auf Kontra gehen, wenn sie überhaupt wissen, das ist eine Idee von Fred Toplak.
Also sie gucken eher aufs Etikett statt auf die Sache.
Ja.
Schade.
Ja.
Aber Politik.
Ja, so ist das leider. Das kann man ja auch nicht wissen.
Nein, ich hab das im Kommentar auch mit vielleicht.
Ja.
Ne, vielleicht kam der Vorschlag nur von der falschen Person.
Es mutet manchmal so an, das kann man sagen.
Es ist tatsächlich auch in der Politik nicht sonderlich unüblich. Ne? Also das gibt seit es Politik gibt, ja, dass ein Antrag, wenn er von der falschen Partei kommt, also nicht von meiner, finde ich den doof. Wenn ich den aber inhaltlich gut finde, stelle ich ihn einfach 2 Jahre später selber.
Ja, aber du hast ja anfangs auch schon gesagt, das ist eine Hängepartie seit fast 10 Jahren mit der Hundewiese. Also liegt jetzt nicht an dem einen Antrag.
Das Grundproblem liegt nicht an dem einen Antrag.
Ja.
Dann gucken wir mal weiter.
Jetzt haben wir es genug. Wow.
Genau. Wir haben es jetzt. Wow ist das richtige Wort. Und dann kommen wir zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns auch auf hertener-allgemeine.de und in der HA Plus App. Und da haben wir nach wie vor das Angebot. 6 Monate für nur 1 Euro zum Testen. Schaut einfach mal rein. Da haben wir nämlich deutlich mehr noch als diesen Podcast. Natürlich aus Herten allerlei Berichterstattung, Livestreams und so weiter. Und aus dem Rest des Ruhrgebietes auch ganz exklusive Sachen. Wir sind ja mittlerweile in sehr vielen Städten vertreten. Des Weiteren läuft noch unsere Aktion Taschengeldjäger. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die uns dabei helfen wollen, Prospekte und Zeitungen zu verteilen. Und wenn ihr da Interesse habt oder eure Kinder, dann guckt mal auf taschengeldjäger.de, Jäger mit AE geschrieben, da findet ihr alle weiteren Infos. Und wir haben nach wie vor auch offene Stellen in unserem Werbemarkt. Telesales Manager suchen wir regelmäßig, auch ein HR Payroll Specialist wird noch gesucht. Schaut mal unter exploreyourtalents.de/jobs, da findet ihr alle Infos dazu und auch direkt eine Möglichkeit, euch zu bewerben. Gut, unsere nächste Geschichte dreht sich um einen BMW und der eigentlich intakt ist, aber dann zwischendurch doch nicht fahren durfte. Joachim, du hast dich damit beschäftigt, eine hanebüchene Geschichte, wo selbst BMW höchstpersönlich quasi interagieren musste und nicht gehört wurde. Was ist da los?
Ach je.
Fängt schon gut an.
Ja, das sind diese unendlichen Leidensgeschichten, die sind manchmal so, so ein bisschen hanebüchen, wie du schon sagst. Und man fragt sich, wieso eigentlich so umständlich. In dem Fall ist die Behörde, die es umständlich macht, das Straßenverkehrsamt in Mahl. Das gehört zum Kreis. Und das überwacht unter anderem man kann generell sagen, die haben ja den TÜV unter sich. Ne? Also ist für die Zulassung von Autos, die alle verkehrssicher sein müssen, verantwortlich. Wann ist ein Auto verkehrssicher und wann nicht, ist auch für die Hersteller wichtig, die manchmal feststellen, irgendein Airbag funktioniert nicht bei dem und dem Typ. Und dann machen die eine Rückrufaktion. So, wenn ich als Autohalter betroffen bin davon, also den richtigen Fahrzeugtyp habe und mein Airbag vielleicht nicht funktioniert, weil er so einen Einbaufehler hat, kriege ich Post vom Kraftfahrtbundesamt oder von dem Hersteller. Auf jeden Fall werde ich darauf aufmerksam gemacht. Dann renne ich zum Hersteller hin. Der sagt mir, auswechseln oder aber nee, dein Lenkrad und dein Airbag ist in Ordnung und alles ist fertig. Das muss ich, wusste ich auch nicht, wissen viele nicht. Es haben sich nämlich danach noch andere Betroffene mit dem gleichen Problem gemeldet. Das muss ich und musste auch dieser BMW-Fahrer dem Kreis melden, also dem Straßenverkehrsamt melden, um zu sagen, mein Auto ist verkehrssicher, hier hast du es mit Brief und Siegel. Das hatte jetzt in dem Fall von dem armen Mann aus Schärlebeck, dessen wirklich ziemlich in die Jahre gekommener 1er BMW, den er aber hegt und pflegt mit 290.000 Kilometern auf dem Tacho.
Ja.
Ja, läuft und läuft. Der hatte das Problem, er hat das online machen lassen. Er ist so ein griechischstämmiger, also ein typisch Härtner, so ein griechischstämmiger Schichtarbeiter, ganz normaler Kerl. Der hatte das mit dem schönen Satz, heute macht man doch alles online. Online gemacht.
Nicht bei Behörden.
Ja, schwierig. Ne, hat mir das alles auch gezeigt auf seinem Handy, hier mit dem QR-Code komme ich da rein und schwupp, und dann haben sie mir mitgeteilt, hat er mir auch gezeigt, ihr Fahrzeug ist von dem Rückruf nicht betroffen, ihr Lenkrad, sie haben ein anderes Lenkrad verbaut, alles gut. Das hat er dann nach einigem Hin und Her dem Kreis auch mitgeteilt, der Kreis, also beziehungsweise Straßenverkehrsamt, Schrägstrich Kreis, hat ihm dann aber gesagt, reicht uns nicht, wir brauchen Brief und Siegel von der Werkstatt, von einer BMW-Vertragswerkstatt. Wie ich hinterher erfahren habe, mit der Begründung, die wurde allerdings nicht ihm, sondern nur mir als Journalist hinterher gegeben, ja, da braucht man den richtigen Code der Rückrufaktion. Weil die Hersteller machen immer viele Rückrufaktionen, und damit man ganz sicher ist, dass es auch die richtige Rückrufaktion jetzt ist, von der er nicht betroffen ist, ne? Und das, man hört es schon.
Ja.
Also, dieser Code war nicht dabei. Warum auch immer. Dann hat der arme Mann, der inzwischen schon eine Fristsetzung gekriegt hätte, wenn er jetzt nicht bald nachweist, dass sein Auto verkehrssicher ist, muss der Kreis sein Auto aus dem Verkehr ziehen, sprich stilllegen. Boah. Und er hat dann die Werkstatt angerufen, bei der er ja einen Termin machen sollte. Die Werkstatt sagt, nö, dein Auto ist doch verkehrssicher, hast du doch schon schwarz auf weiß, was willst du von uns? Dann hat er BMW angerufen, wieder das Straßenverkehrsamt und hin und her. Dann hat ihm BMW nochmal bescheinigt, sein Auto ist verkehrssicher und alles ist gut. Offensichtlich auch ohne den richtigen Code. Auf jeden Fall reichte das dem Kreis immer noch nicht. Und dann wurde sein Auto stillgelegt, gebührenpflichtig natürlich, 54,20 Euro kostet das. Und er hat dann praktisch BMW nochmal und nochmal angerufen. Ich muss mal eben überlegen, ich glaube 8-mal war das.
Ui.
Und dann hat er von BMW grünes Licht gekriegt, zu dieser Vertragswerkstatt überflüssigerweise hinzufahren. Hat er dann gemacht, BMW Vogelsang. Die haben ihm dann mit Schreiben, habe ich auch, schwarz auf weiß bescheinigt, überflüssigerweise, haben die auch übel kritisiert. Jetzt zum 3. Mal, ihr Lenkrad ist in Ordnung, der Airbag auch, das Auto ist verkehrssicher. Und so weiter. Und haben den Kreis kritisiert dafür, dass die Fristsetzung und alles absolut nicht nachvollziehbar ist.
Aber da war dann der Code dabei.
Ich habe ihn nicht gefunden auf dem Schreiben. Ich habe keine Ahnung. Der Kreis hat mir gegenüber nur erklärt, damit war dann alles einwandfrei sicher geklärt. Ich hab da drauf nur die Fahrgestellnummer gefunden, nicht den Code.
Mhm.
Aber möglicherweise vertraut der Kreis einer Vertragswerkstatt. Da stand jedenfalls eben dann schwarz auf weiß schön ausgedruckt. Vielleicht ist das auch anders als QR-Code und online für den Kreis. So nach dem Motto, das Lenkrad dieses Fahrzeugs mit der Fahrgestellnummer XY ist sicher und bla 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 bla. Ja, das wurde dann akzeptiert. Wurde dem Autofahrer aus Schärlebeck dann per E-Mail vom Kreis mitgeteilt, der Fall sei erledigt.
Ja, dann wird er doch sein Geld auch zurückgekriegt haben, oder?
Er hatte bis dahin nicht bezahlt, die 54,20 Euro.
Okay.
Weil das war auch erst 14 Tage her, das ging noch. Und dann war das so, er dachte, oh, der Fall ist erledigt, super, ich muss auch gar nicht bezahlen. Aha. Da hat er aber die Rechnung ohne die Behörde gemacht, weil deswegen hatte er mich dann kontaktiert. Dann war er ein bisschen empört, er kriegte dann eine Mahnung über inzwischen 60,20 Euro, weil...
Oh Mann.
Ob es überflüssig war, hin oder her, Gebühr ist Gebühr und Stilllegung war Stilllegung und die Gebühr muss er bezahlen. Dann hat er schnell bezahlt, ist aber trotzdem zur Presse gerannt und wollte den Fall mal öffentlich machen.
Ach ja, Behörden, also sprich, das schert uns die Realität.
Also sprich, dreimal bescheinigt, dass ein Auto fehlerfrei funktioniert, bis die Behörde gesagt hat, okay, die dritte Bescheinigung, weil die kam vom Richtigen, nämlich von der Werkstatt, die haben wir akzeptiert. Mich hat direkt danach ein anderer Autofahrer angeschrieben und gesagt, ihm wäre genau dasselbe passiert.
Weil er es auch am Anfang online gemacht hat.
Ja.
Okay. Ja, mein Gott.
Ja.
Die Eiszeit der Online-Behörden ginge.
Ja, laut Kreis, die offizielle Antwort war, die haben den Code nicht mitgeliefert. Ja. Ich schätze mal wirklich, dass es da irgendein Kommunikationsproblem zwischen Herstellern und Straßenverkehrsämtern gibt. Ne? Und das Dumme an der Geschichte ist nur, also ich bin nicht so tief gegangen, dass ich sagen kann, wer in Anführungszeichen schuld ist, wer von den beiden. Aber dass es zwischen beiden ein Problem gibt, ist offenkundig. Und was zu kritisieren ist an der Stelle ist, leidtragend ist in dem Fall weder BMW noch das Straßenverkehrsamt, sondern der dusselige Autofahrer, der zwischen beiden steht.
Ja.
Der muss nämlich 60,20 Euro bezahlen und hatte zwei Wochen lang nicht seinen schönen alten BMW.
Der auch nicht der einzige sein sollte.
Ja, ja. Und das ist sozusagen auf den Schultern der Schwächsten abgeladen, das Problem. Ne?
Ja, und das wird sich ja auch nicht ändern, weil in der Behörde sehen die ja sich komplett im Recht wahrscheinlich. Die haben null Fehler gemacht aus deren Sicht.
BMW genauso.
Ja. Das ist schon grandios. Ja, da wird man dann durch solche Sachen zum Spielball mehr oder weniger. Gibt natürlich deutlich schlimmere Beispiele, wie Behörden an der Realität vorbeiarbeiten, aber das ist auch schon, ja, gut. Kann man sich nur drüber amüsieren eigentlich.
Die sind sehr rigide beim Straßenverkehrsamt. In manchen Fällen muss man verstehen, natürlich aus gutem Grund, weil ihr kennt das selber mit TÜV-Terminen und so, wenn man die nicht einhält, da kann ja durchaus ein ernstes Problem, ich kann ja kaputte Bremsen haben oder so, ne? Und irgendwer muss in Deutschland drauf aufpassen, dass das alles in Ordnung ist. Im Straßenverkehr ist, also es gibt keinen Bereich des Lebens, der enger reglementiert ist und überwacht wird als der Straßenverkehr. Und ein Großteil der Überwachung läuft eben über Straßenverkehrsamt, der andere Teil über Polizei. Und die Regelung mit den Rückrufen ist jedenfalls nicht gut, überhaupt nicht gut.
Nee, aber da würde man sich vielleicht auch mal wünschen, dass so ein Amt auch ein bisschen klarer kommuniziert, was sie jetzt überhaupt haben wollen. Das ist ja auch, wenn du einen Brief bekommst und du kannst noch nicht mal, es ist noch nicht mal wirklich ersichtlich, was wollen die jetzt überhaupt von dir?
Ja, die haben ihm immer nur gesagt, geh zur Vertragswerkstatt.
Ja.
Und die Vertragswerkstatt sagt dem Autofahrer, ja, wozu? Weil du hast alles, was du brauchst. Dein Auto ist okay. Tja, und du stehst in der Mitte und denkst dir, was jetzt?
Das ist ja generell so eine Sache, die finde ich immer äußerst bemerkenswert, dass man so als Bürger quasi alle Regeln und Gesetze auswendig kennen muss. Ja. Da wird immer nur gesagt, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so weiter. Und andersrum, Behörden müssen keinen Millimeter sich vorwärts bewegen. Und aber bevor wir jetzt ins Behördenbashing wieder reinkommen, die Leute, die da sitzen, die können da auch nicht viel für.
Das stimmt wahrscheinlich auch.
Ja. Da muss es an höherer Stelle mal geändert werden. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss hätte der Kreis, weißt du das? Also wenn man jetzt sagt, hier Bodo Klimpel, sorg mal für Ordnung. Ganz blöd jetzt ausgedrückt, aber wird sowas gehen, weißt du das?
Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also,
dass er zumindest sagt, kommuniziert mal besser.
Ja, also in der Kommunikation kann man was verbessern, da bin ich mir ganz sicher. Weil in dem Fall die Kommunikation fand ich nicht astrein vom Kreis. Die waren zwar vom Ton freundlich, die Mails, die vom Kreis kamen, aber in der Sache unerbittlich. Und was den Teil der Begründung angeht, auch da fehlte für mich was, nämlich der Hinweis auf den Code, weil der Autofahrer wusste gar nicht, warum der Kreis sich da so komisch anstellt. Also in der Kommunikation können die sich verbessern. Generell finde ich, müsste man die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bei diesen Rückrufaktionen anders regeln, aber das kann ja nicht der Kreis für sich machen.
Nee, das muss, ist dann wahrscheinlich
oder so. Bundesverkehrsminister machen, aber ehrlich gesagt, mein Vertrauen, dass der eine vernünftige Regelung auf den Weg bringt,
geht gegen null. Ja.
Ach ja.
Seufzt.
Was soll man dazu jetzt noch großartig sagen?
Ja, am besten nicht von Rückrufaktionen betroffen sein.
Genau.
Und wenn, zu ihr Fuß wisst jetzt gehen. Alle, es gibt so einen komischen Code, und liefert den unbedingt dem Kreis Recklinghausen.
Genau. Und ansonsten vielleicht einfach mal woanders beim Kreis anrufen und nachfragen, wie ist denn das jetzt im Detail? Was brauche ich denn da? Weil Straßenverkehrsamt sagt mir nichts. Einfach so pro forma mal.
Du meinst bei so einer Beschwerdestelle?
Zum Beispiel.
Haben die ja, ne?
Oder Pressestelle, wie auch immer, für die
Pressestelle,
ja. Für Öffentlichkeitsarbeit.
Ich finde die Pressestelle beim Kreis tatsächlich gut.
Ist sie auch, ja, das stimmt.
Das Dumme ist, Otto Normalverbraucher, weiß ich nicht, ob der zur Pressestelle überhaupt so...
Ja, die machen ja auch Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur Pressearbeit, ne?
Okay.
Dann gehe ich zumindest mal von aus, so wie bei den meisten.
Geben wir mal den Tipp, dass Svenja Küchmeister, die Härtnerin ist, in der Pressestelle arbeitet und nicht nur sehr nett, sondern auch recht kompetent und freundlich ist. Also versuche die mal anzurufen. Entschuldigung, Frau Küchmeister.
Ich hoffe, wir sorgen jetzt nicht für eine große Welle. Aber vielleicht ändert sich ja tatsächlich mal was, wenn Leute öfters mal Klarheit verlangen einfach. Es geht ja wirklich nur darum, dass man klipp und klar gesagt bekommt, hör mal, das brauchen wir von dir. Bitte liefer uns das. Das reicht ja schon. Ne? Jetzt kommen wir erstmal zu noch einem sehr alten Fall. 80 Jahre ist er jetzt her, fast, ne? Oder nee, fast 90 schon.
Ja, ja.
Das ist schon eine lange Zeit her, 1940. Da geht es um den Bramhügel. Da sollte damals in diesem Jahr ein Löschteich ausgehoben werden. Und dafür stand dort ein Förderband. Und als die britische Air Force einen Aufklärungsflug gemacht hat über Herten, haben die diese Maschine für was anderes gehalten, nämlich für eine Flakstellung. Und Harald, erzähl mal, was passierte dann?
Ja, genau. Also das war eines der Ereignisse im Jahr 1940, als der Krieg im vollen Gange war und die ersten Luftangriffe über Herten geflogen sind. Aber in Hertener Stadtmitte gab es ja eigentlich gar keine militärischen Anreize, die dafür Grund gewesen sein könnten, dass man da einen Luftangriff startet. Oder
außer die Zechen vielleicht, aber die lagen ja nicht in der Innenstadt.
Nee, genau. Und deswegen mag das jetzt die Besonderheit gewesen sein oder Leute, die sich jetzt mit dieser Heimatgeschichte beschäftigt haben, haben mir erzählt, dass das der Grund gewesen sein könnte, warum der Luftangriff dann in der Nacht um 1.53 Uhr, das weiß man noch so genau, weil ein Uhrmacherhaus auch eine Bombe abbekommen hatte und dann die Uhr dann zu dem Zeitpunkt stillgestanden hat. Also um 1.53 Uhr, warum die Stadt dann an der Stelle am Bramhügel die Bomben abgekommen hat.
Mit wie großflächig war das da, das Bombardement? Weißt
ja, du? Die haben insgesamt 9 Bomben wohl fallen lassen. Die Schäden waren groß, also über 100 Häuser wurden wohl beschädigt. Wow. 7.000 Einzelschäden wurden wohl registriert. Und Mutter...
Von 9 Bomben, so viel Schäden.
Irre. Genau, durch die Bombensplitter. Ne? Ja, wenn sie jeden einzelnen Granatsplitter in der Hauswand gezählt haben, dann kommt man natürlich auf so eine hohe Zahl. Mhm. Aus einer anderen Quelle habe ich, dass dann um die 150 Häuser wohl beschädigt worden sind in der Nacht. Und eine Mutter ist leider auch ums Leben gekommen, weil die zu dem Zeitpunkt wohl draußen unterwegs war und ist an den Folgen von Bombensplittern dann auch zu Tode gekommen. Eine Familien... Mutter. Mhm. Und ja, es war eines der schlimmsten Ereignisse in den Verlauf von 5 Jahren, muss man sagen. Bombardement ging ja von 1940 bis 1945. Und 53 Luftangriffe sind in der Zeit insgesamt geflogen worden in Herten. Aber Statistik, also insgesamt sind 62 Menschen ums Leben gekommen in Herten und über 80 in oder auch so um die gleiche Ecke in Westerholt, ist natürlich ganz klar eine grausame Episode der Geschichte gewesen, wissen wir alle. Aber das Interessante war wirklich dieser Punkt, da stand quasi ein Förderband zum Aushub eines Feuerlöschteichs und das Ding sah aus der Luft aus. Und wir haben in der Herten Allgemeinen ein Foto davon veröffentlicht. Mhm. Das sieht ja wirklich aus wie eine Kanone, muss man ehrlich sagen, wenn man das so aus der Seitenperspektive betrachtet, das muss aus der Luft dann halt auch so ausgesehen haben. Und das war dann der Anlass. Ein Irrtum, der zu Bombenfolgen führte. Das war eine kuriose Geschichte, die mir erzählt wurde von Leuten, die sich mit der Geschichte befasst haben. Also nicht mehr Zeitzeugen, dafür ist es zu lange her, dass man da noch Zeitzeugen
gibt. Da gibt es nicht mehr so viele.
Naja, vielleicht Leute, die es noch in der Kindheit erlebt haben. Und das war aufge, ploppt das Thema, weil wir uns um die Geschichte des Pfarrgartens bemüht haben, den Pfarrgarten um die Kirche St. Antonius im Herdener Stadtzentrum. Und der soll ja auch eine 250-jährige Geschichte haben und der reichte damals bis zum Bramhügel. Und vor 100, 200 Jahren soll da in dem Pfarrgarten auch immer ein Teich am Bramhügel gewesen sein. Mhm. Offensichtlich ist da der Grundwasserspiegel ein bisschen höher, dass das eine günstige Stelle ist. Und womöglich hat man sich dann in der Zeit dann daran erinnert und hat dann gedacht, da können wir jetzt gut buddeln und halt
einen Löschteich machen, ja.
Also einen Löschteich rausmachen, ne? Zu Kriegszeiten
kein schlechter Gedanke. Die anderen Bombenangriffe, ja, waren die hauptsächlich auf die Zechen?
Hauptsächlich, ja.
Ja, ne? Ja, und ansonsten waren wahrscheinlich Marl und Datteln und sowas spannender, ja, weil da deutlich mehr Industrie war. In Marl mit dem Chemiepark, der ja damals auch schon existierte.
Oh ja. Und in Datteln wurden vor allem der Kanalknotenpunkt
bombardiert. Genau.
Ne? Auch, und die hatten auch leider erfolgreich.
Ja, Datteln hat es ganz schlimm getroffen. Die haben ja damals, gab eine Serie, da sind die pausenlos drüber geflogen und 10.000 Bomben haben sie insgesamt abgeworfen. Und ich hatte mal gehört von diesem Bombenentschärfer, der halt in Datteln quasi schon mit Handschlag begrüßt wird immer, weil die halt so viel da immer noch finden. Der sagte, es ist ein ganz geringer Bruchteil bislang nur gefunden worden. Mhm. Ja, und
ja, es gab halt auch in den letzten paar Jahren, ich bin da nicht so weit zurückgegangen, Bombenentschärfungen auch auf Herdener Stadtgebiet. Eine war tatsächlich dann im Herdener Süden, im Bereich Schlegel und Eisen. Mhm. Jahreszahl, frag mich nicht.
Im Süden, dann war es Ewald, ne?
Entschuldigung, Ewald, genau, vertan. Und bei den Türmen in Scherlebeck war auch eine Bombenentschärfung, bei diesen Wassertürmen.
Ah ja. Stimmt, da war ich damals sogar dabei. Das ist ein paar Jahre her.
Und wenn da Blindgänger gefunden worden sind, kann man also rückschließen, dass damals auf diese Bereiche natürlich umfangreich gefeuert wurde.
Das ist vielleicht der Vorteil, dass in Herten nicht mehr so viel freies Bauland existiert. Man baut nicht so häufig neu, dass man da sowas finden könnte noch.
In Datteln war das ja wirklich extrem, auch in den letzten Jahren noch, ne?
Ja.
Weil in Datteln muss man ja nur einen Spaten in die Erde stechen und hat eine Blindgänger als wahrscheinlich.
Ne? Da gab es ja so einen kuriosen Fall, dass die ein Haus so gebaut haben, da lag die Bombe so einen halben Meter unter dem Kellerfenster mehr oder weniger. Also das, und das über 50 Jahre oder so und keiner hat's gemerkt und dann auf einmal mussten sie. Ja, das bleibt uns in Herten zum Glück erspart größtenteils. Ja, alle paar Jahre haben wir mal so einen Fall. So häufig kommt es dann nicht vor.
Ja, aber was für eine kuriose Geschichte, oder?
Ja, klar. Ja, damals gab es halt noch kein 4K bei den Kameras. Da konnte man es noch nicht so gut erkennen. Zumal, ja, ich meine, man weiß auch nicht, unter welchen Bedingungen die diese Aufklärungsflüge gemacht haben. Ne? Und klar, dann sieht so ein Förderband aus der Luft natürlich ganz anders aus.
Aber wir haben ja jetzt noch gar nicht darüber geredet. Das ist ja eigentlich gar nicht getroffen worden.
Das ist der eigentliche Punkt deiner Nummer.
Der Bombenhagel ging in der Nacht quasi auf den Bramhügel nieder und alle Häuser drumherum sind getroffen worden.
Und dieses sogar Förderband nicht.
Sogar diese Persiluhr, falls die noch irgendeiner von den älteren Bürgern kennt oder Leute von den Fotografien, diese Persiluhr, die da an dem Bramhügel stand, selbst die ist ja getroffen worden. Das Glas ist komplett zersplittert gewesen. Mhm. Die Werbung rausgeflogen, ne? Aber genau das Förderband, 3 Meter daneben, ist nicht getroffen worden.
Ja, zielen will gelernt sein.
Ja, ist ja aus dem Flugzeug vielleicht auch ein bisschen schwierig.
Ne? Ja, das stimmt allerdings.
Damals war die Technik noch nicht so weit. Die heutigen Drohnenangriffe würden das wahrscheinlich genauer erledigen.
Genau, punktgenau.
Ja.
Und die Persiluhr wird dann noch schlagen.
Ach, tatsächlich nicht. Auch da sind wir wieder in Datteln. Die hatten eine bis vor ein paar Jahren und dann schlug sie auf einmal nicht mehr, weil andere Silvesterbomben quasi gezündet haben.
Ach Gott.
Ja, aber die sah dann ähnlich aus danach, muss man leider sagen. Also die war auch so zersplittert und demoliert. Ja, aber damit verbunden war doch, glaube ich, auch eine Geschichte mit einem Baum noch, der da auch in der Nähe ist, ne?
Ja, genau. Also das, wie gesagt, das Thema ist aufgeploppt, als wir uns über den weiträumigen Bereich rund um die St. Antoniuskirche beschäftigt haben. Und damit haben wir uns beschäftigt, weil es da am Markt die Rotbuche gibt, ein Naturdenkmal, auch denkmalgeschützt, Und da haben wir das Alter schätzen lassen und sind dann auf roundabout 42 Jahre gekommen. Und dann haben mich dann halt ein paar Leser angerufen und gesagt, ja, das lag daran, dass damals irgendwie das Pfarrhaus mit dem Pfarrgarten angelegt worden ist. Und das muss auch so ungefähr 1799 gewesen sein. Und somit würde sich dann quasi ziemlich genau datieren lassen, dass die Rotbuche am Markt so 227 Jahre alt ist. Plus minus. Und in dem Zuge haben wir uns dann um die ganzen Geschichten, die um diese Eiche hätte ich jetzt was gesagt, um diese Rotbuche geschehen sind, dann haben wir uns dann halt um diese Geschichten bemüht. Es gab wohl auch eine Broschüre, die die zwei älteren Herren, mit denen wir gesprochen haben, rausgegeben haben. Die hieß Ein alter Baum erzählt. Und das war wohl vor ein paar Jahren, haben sie die rausgegeben und dann halt mal den Leuten, vor allem den älteren Mitbürgern erklärt, damals Härten ausgesehen hatte, als es noch dörfliche Strukturen gab. Rund um die St. Antoniuskirche waren ja Bauernhäuser mit Fachwerk. Wie gesagt, viel früher war da auch noch dieses Pfarrhaus, was auch dann der Umorganisation in der Anfang der 70er Jahre dann mit abgerissen worden ist. Und dieses Hochhaus am Bramhügel, was ja die Begrenzung in südliche Richtung jetzt heutzutage darstellt, das gab es ja damals noch nicht.
Klar.
Das ist ja auch Ende der 70er ist das gebaut worden. Ja.
Das ist wahrscheinlich gebaut worden, um die von Bomben beschädigten Ruinen da wegzumachen. Oder war das
gar nicht? Ja, ist ja schon ein paar Jahrzehnte später gewesen. Aber wie gesagt, in diesem südlichen Zipfel der Härtener Innenstadt sah es da noch ein bisschen anders aus. Der Bramhügel sah anders gestaltet aus. Der war auch viel parkähnlicher, grüner. Da waren Bänke und schöne bunte Blumen waren da gepflanzt. Ja, wer sich die alten Postkarten anguckt, könnte Ideen für die Gestaltung finden. Jetzt im Moment ist es auch neu gemacht worden, aber es ist nicht so schön, wie es damals war. Das sagen auch einige Leute. Ja.
Gut, ist doch aber verrückt, ne, dass man stadtplanerisch das vor, weiß nicht, 50 bis 100 Jahren schöner hatte als heute.
Ja, und man hätte sich an den alten Plänen orientieren können. Ne? Und jetzt stehen rundherum Hochhäuser, die auch noch viel, viel höher hätte gebaut werden können. So waren anfängliche Planungen ja auch. Ja. Zum Glück sind die nicht ganz so hoch. Ne?
Damals hat man ja gerne so gebaut.
Ja.
Da war das der neue heiße Scheiß sozusagen.
Genau.
Aber heute rächt sich das ein bisschen. Ne?
Und alles im Prinzip in Sichtweite dieser alten Rotbuche und das finde ich, ist ein recht schönes erzählerisches Moment, was die Herren sich da ausgewählt haben, um so auf die Geschichte zurückzublicken, 240 Jahre Innenstadt Härten.
Erinnert mich so ein bisschen an den Film Die Zeitmaschine, da ist so der Baum in der Mitte, der bleibt immer konstant und alles verändert sich drumherum. Mhm. Schon interessant auf jeden Fall.
Ja. Ist nachzulesen bei uns in der Zeitung.
Haben wir ein bisschen Heimatkunde gemacht. Ja. Ich finde das immer gut.
Genau, das muss ja auch mal sein. Ja, am Wochenende ist wieder viel los in Härten. Das geht am Freitagnachmittag schon los. Arena auf Ewalds, da ist der Familientag, der nachgeholt wird. Da musste er wegen der großen Hitze abgesagt werden, kurzfristig. Volker Rosin, der Liedermacher, der ist auf jeden Fall auch dabei. Wer den sehen will, 14,50 Euro kosten die Karten. Kinder unter 2 Jahren kommen frei rein. Und in Kombination ist das Ganze mit dem Abendmarkt XXL. Der wird dann ja am Abend stattfinden, ab 18 Uhr. Und da ist dann für die ganze Familie auf jeden Fall was vorhanden. Man kann auch noch dreimal zwei Fahrten mit einem roten Heißluftballon gewinnen und auch das Riesenrad ist in Betrieb. Außerdem am Freitagabend 19 Uhr die Blues Session im Bürgerhaus am Südermarkt, dieses Mal mit der Band Dirty Blue. Und da ist der Eintritt frei, Einlass ab 18 Uhr. Ihr müsst euch nur einmal vorher anmelden bei der Blues Session Härten. Einfach mal über unsere Website gehen, da findet ihr die Kontaktmöglichkeiten. Und wir haben am Samstag noch von 11 bis 16 Uhr den Stadtsportverband Härten, der zum Spiel- und Sportfest im Backumer Tal einlädt. Vielleicht auch auf dem Bolzplatz, wer weiß. Das Ganze ist kostenlos. Es gibt jede Menge Beachvolleyball, Großfeld, Schach, Torwandschießen, Tanzvorführung, Kinderquatsch, Dreikampf, Ponyreiten, Tischtennis, Basketball und. Und geht einfach mal hin. Das Wetter soll ja schön werden. Ja, das sind unsere drei Highlights des Wochenendes. Ist auf jeden Fall was dabei, denke ich mal, für euch. Ansonsten genießt das Wetter. Und ja, euch beiden, Dankeschön.
Ja, bitte sehr.
Und gerne, gerne.
Und euch da draußen auch Dankeschön. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.